Leute, habt ihr euch genauso gefreut wie ich, als ihr in eurem Catcher gesehen habt? Neue Folge von Mich fragt ja keiner, dem tollsten Format hier beim Berghaus. Meine Güte, Carine und ich unterhalten uns wieder mal ein Stündchen über alles, was so gewesen ist, was so ansteht in der Motorradwelt, in unserer persönlichen Motorradwelt. Mann, und noch ganz viel drumherum. Ich habe richtig Bock. Wir waren beide gut drauf, ne? Zu dem Zeitpunkt haben wir das schon aufgenommen. Und ich mache noch mal ganz kurz Werbung für unseren neuen Dakar FM Kalender. Den gibt's jetzt bei Dirty Rocks. Link ist in den Shownotes. Wir haben einen Kalender rausgebracht mit allerlei ultra feinsten Aufnahmen von Leuten aus dem Rallye-Zirkus, vor allem mit Rallye-Fahrern und Fahrerinnen, die auch schon zu Gast waren oder zu Gast sein werden bei Dakar FM. Und das Ganze gibt es in einem wunderschönen, hochwertigen, matten Druck, der hoffentlich auch noch nach 2024 ultra fein aussieht, die mit Bildern, die man sich eigentlich einrahmen muss. Und ich möchte euch einfach nur mal sagen, klickt mal drauf, schaut es euch mal an. Gibt es in zwei verschiedenen Größen und jeweils in zwei verschiedenen Farbmodi. Wie nennt man das? Also in Schwarz und in Weiß. Ich habe mir schon ein paar bestellt tatsächlich, weil ich die auch zu Weihnachten verschenke. Und das kann man natürlich an eurer Stelle auch machen. Also einmal mal schauen und jetzt richtig viel Spaß mit Mich fragt ja keiner der neuen Folge der Nummer 39. Howie, ich gebe ab an dich und deine Carini und glaube, ihr macht das jetzt richtig schön, ne? Neues Intro gibt's auch, das hört ihr jetzt.
So viele Fragen, und so viel zu sagen, so viel passiert, doch keinen interessiert. So viele Themen, so viel zu erwähnen, keine Zeit mich zu benehmen. Schreit es so gern zur Tat, gebt es so gern einen Rat. Solltet euch was schämen, aber mich fragt ja keiner.
Busch, servus zusammen, liebe Leute.
Moin moin und hallo allerseits.
Hallo allerseits in den Süden. Carine, ey, da sind wir wieder. Nice.
Ja, da sind wir zurück aus der Sommerpause. Fulminant nee. Und performant
ey, so lange,
wie nie.
So lange hatten wir gar nicht Pause. Ich habe mal geguckt, Ende September haben wir das letzte Mal aufgenommen.
Ja, okay, stimmt. War das oder Mitte September. War das schon nach dem Transitalia-Marathon?
Ich glaube nicht, nee, das war davor. Ja. Also wir haben seitdem zwar gesprochen und gechattet, aber wir waren noch nicht wieder hier auf der großen Bühne. Und es wird wirklich, wirklich Zeit, dass wir ein paar Dinge mal aufholen. Also umso und ihr habt es bestimmt gehört, wir haben ein neues Intro.
Wir haben uns sehr, sehr viel Mühe gegeben. Also Howie hat sich sehr viel Mühe gegeben und ich habe die Backing-Vocals noch ergänzt.
Das ist ja unfair jetzt dir gegenüber. Nee, nee, das ist wirklich unser gemeinsames kleines Introchen, Baby, was wir hier gebaut haben. Die letzten Tage für euch natürlich da draußen in der Spezial-Winterlagerfeuer-Edition, damit ihr das Gefühl habt, ey, jetzt sind wir wieder unter uns. Jetzt können wir wieder offen reden. Jetzt können wir mal alle Fragen stellen, die sich so ergeben haben die letzten Wochen. Ich hoffe wirklich, euch da draußen geht es soweit gut. Ihr habt euch ein bisschen den Akku aufgeladen für, sag ich mal, die Zielgerade bis zum Ende des Jahres. Wir ziehen jetzt richtig krass durch. So ein bisschen wie früher im Auto mit meinen Eltern, wenn wir weiter weggefahren sind, dann hieß es immer nochmal, so Leute, jetzt nochmal auf Toilette und keine Ahnung, nehmt euch nochmal irgendwie einen Snack und so, wir fahren durch. Das machen wir jetzt auch.
Da habe ich gleich die erste fachliche Frage, aber davor möchte ich natürlich wissen, wie geht's dir, lieber Howie?
Das ist sehr lieb, dass du mich fragst. Sonst fragt mich ja keiner. In diesem Format, in dem wir uns sinnvoll und auch manchmal sinnlose Fragen stellen, wer dieses Format noch nicht kennt, wer neu dabei ist, mir geht es soweit gut. Ich habe einen traumhaften Motorradtrip hinter mir. Es war wirklich ganz, ganz fantastisch. Ich habe noch ein bisschen mit den Nachwirkungen zu kämpfen, vor allem mit dem Wetterumschwung hier wieder in Deutschland. Denn der Herbst, der hat hier im Norden wirklich so richtig Fuß gefasst. Richtig krass, ja. Okay. Wie geht's dir denn, Carini?
Du, mir geht's super. Also ich bin auch, das Jahresende naht. Es stehen noch einige Sachen an und es ist noch stressig und viel zu tun. Mein Terminkalender ist voll bis oben hin, aber ich hatte tatsächlich so in den letzten Wochen so ein kleines Energie-Low, so einen kleinen Energiedurchhänger, so mein Herbstblues. Aber ja, den bin ich jetzt gerade auch schon wieder dabei, rauszuklettern und zu überwinden und ich freue mich jetzt auf die letzten Wochen des Jahres.
Herrje.
Nee, nicht schlimm.
Ja.
Aber Ich habe zum Beispiel auch immer einen Jetlag nach der Zeitumstellung. Ist total albern, ich weiß schon, aber irgendwie so einen kleinen Jetlag habe ich da immer. Auch im Frühjahr.
Ich habe natürlich immer fleißig verfolgt. Wir haben ja auch geschnackt zwischendurch, so was so los war. Aber wir hatten ja auch drüber gesprochen, du hast deine Tour gehabt im Sommer, da bist du schon Motorrad gefahren, konntest mal ein bisschen abschalten, hast du damals selber gesagt, wunderbar. Motorradfahren die beste Eskapismusmöglichkeit im Alltag, ne? Und dann haben wir letztes Mal auch drüber geredet, dass ja deine erste, ja, Rallye ansteht eigentlich, die du fahren wolltest, ne? Und ich glaube, alle, die dich so ein bisschen verfolgen, die haben mitbekommen, du warst auf dem Transitalia-Marathon, du bist ins Ziel gefahren. Herzlichen Glückwunsch dazu nochmal.
Dankeschön.
Wie viele bist du geworden? Wie viele?
Erster. Es
zählen die gar nicht, ne?
Lisa und ich, wir sind Erster geworden. Nein.
Ist das da so, dass man überhaupt weiß? Nee, ne?
Nein, es geht nicht um Zeit, es gibt keine Platzierungen. Mhm. Das Wichtigste ist, heile und gesund im Ziel ankommen, jeden Abend
dabei
im Ziel ankommen. Und,
so wie
genau.
Auf dem Jahrmarkt. Ja. Dabei sein. Ja, ganz genau.
Noch eine Runde nochmal. Genau.
Erzähl mal ein bisschen. Wir haben letztes Jahr, vorletztes Jahr schon, da waren Johnny und der Grizzly waren auf dem Transitalia-Marathon.
Ja.
Ich war ja persönlich noch nie da, aber ganz viel schon davon gehört. Mit dem Valley habe ich schon öfter darüber gesprochen. Der war ja auch mit dem großen Team, da hast du den getroffen.
Ja, den habe ich auch getroffen, ja. Gleich bei der Anmeldung.
Ich weiß, der hat dich auch gefilmt einmal, hat er mir geschickt.
Ja, ja, einmal kurz. Ich habe nicht gecheckt, dass er ein Live macht und wir sind da so rumspaziert und da hat er mich gleich vor die Linse gezerrt, der Gute.
Nee, auf der Bühne hat er dich mal gefilmt.
Oh Gott, das war so peinlich.
Da hast du ein paar heftige Dance-Moves, da hast du den Dancefloor analyzed.
Nein, ja, ich habe versucht, mich in der letzten Reihe zu verstecken, das war wirklich ein bisschen peinlich. Aber das erzähle ich gleich nochmal, warum das so peinlich war.
Ey, lass uns doch mal ganz kurz die Leute abholen, Transitalia-Marathon, was ist denn da eigentlich los?
Genau, also der Transitalia-Marathon ist eine Veranstaltung, die bei uns waren es jetzt 4 Tage, ich glaube in der Vergangenheit ab und zu auch 3 Tagen, von der Ostküste in Italien, also in Rimini ist der Start, bis an die Westküste geht und wieder zurück. Beziehungsweise bei uns war es jetzt auch einmal wieder zurück. Ich habe auch von Teilnehmern von früher teilweise war es wirklich nur von der Ost an die Westküste und dann war es zu Ende. Bei uns ging das Ganze einmal wieder retour. Es waren 4 Fahrtage, die Strecken waren gescoutet und vorgegeben. Großteil Offroad, es waren natürlich Verbindungsstücke und einige Streckenabschnitte auch auf Asphalt. Der Großteil war aber tatsächlich Offroad, also Schotterstraßen oder halt wirklich auch ein bisschen härteres Gelände. Jetzt nicht so hart enduromäßig, klar, aber halt schon, ja, also auch geteilt in komplexe und leichte Spur.
Ja.
Und genau, das Ziel war einfach quasi dann am Abend im Checkpoint anzukommen. Es gab unterwegs auch immer noch einen Checkpoint, den man auf seiner Stempelkarte dann abgestempelt bekommen hat, um quasi nachzuweisen, man ist den Track auch gefahren. Aber das hatte jetzt auch keine Auswirkungen. Also von daher, es ist einfach eine reine Spaßveranstaltung, keine Platzierungen, kein Rennen. It's not the race war immer.
Aber, ja, über das Race Credo. Reden wir natürlich auch noch, ne? Aber du bist jetzt, nee, dazu gleich mehr. Jemand hat tatsächlich geschafft, dass du den Schnabel nicht mehr benutzen konntest, ne? Aber gut, dazu gleich mehr.
Aber das war am RT Race und nicht am Transitalia-Marathon.
Würdest du den Tim empfehlen, also so nehme ich den immer wahr, als eine tolle Gelegenheit, um in diesen Bereich Rallye mal reinzuschnuppern, so als Amateur, ohne dass man so einen Druck hat irgendwie, ich muss hier irgendwas reißen und so, sondern, ich meine, man kann ja sogar, wie hast du nochmal navigiert? Man kann ja sogar mit Roadbook fahren, oder?
Man kann fahren, genau. Ich habe ganz normal mit Navigator, also Navigerät, navigiert, weil ich einfach keinen Roadbook-Halter habe und es war mir dann auch finanziell ein bisschen zu aufwendig, das zu installieren. Also ich würde tatsächlich gerne mal Roadbook Rally ausprobieren oder Roadbook Rally zu fahren, aber das war jetzt einfach mal, um das auszuchecken, wie ist das überhaupt auf so einer Veranstaltung?
Ja.
Weil die Herausforderung ist halt dann schon auch die Tagesetappen. Also die Länge. Ich habe jetzt mitbekommen, bei der Bosnia Rally zum Beispiel sind es teilweise um die 300 Kilometer Tagesetappe. Bei uns waren sie jetzt zwischen 200, 270, 220 und die letzte Etappe waren 380 Kilometer am Tag.
Ist das alles Offroad-Gelände?
Nicht nur. Also es gibt Verbindungsstücke, genau, aus Rimini raus. Die ersten 30 Kilometer waren Asphalt oder halt so schlechtere Asphaltstraßen. Und dann ging es ab ins Gelände. Teilweise auch die erste Stunde am letzten Tag war komplett, also die ersten 70, 80 Kilometer waren komplett asphaltiert. Einfach damit die ersten Offroad-Etappen nicht in der Dunkelheit gefahren werden. Und genau, aber es ist schon ein sehr hoher Prozentsatz Offroad im Vergleich zu dem, was man sonst so kennt oder ich zumindest kannte.
Und also Du bist ja inzwischen eine erfahrene Offroad-Fahrerin und hast viel trainiert die letzten Monate, sogar 2 Jahre.
Zu wenig, ehrlich gesagt, aber ich habe es versucht.
Also wie kommt man dann klar auf den Tim? So, was muss man da können, dass man da mitfahren kann?
Also im Prinzip sollte man sich, denke ich, wohlfühlen mit seinem Motorrad. Ich habe mich tatsächlich am ersten Tag auch angestellt wie der letzte Idiot. Also ich habe mich auch super krass ich war einfach super verkrampft. Also
okay.
Ich war total verkrampft. Ich bin immer unfassbar nervös vorm Offroad-Fahren und ich war da einfach wieder total verkrampft. Dann hat es geregnet, es war matschig. Dann waren natürlich gleich mal viele Leute da, wo ich mir dann auch, ich mache mir dann selber auch immer so einen Stress, wenn dann Leute vor mir sind oder nach mir sind, dass ich den vorderen reinfahre, weil ich nicht so gut bremsen kann oder die hinter mir ausbremse, weil ich so langsam bin. Und ich muss erstmal so meine Gedankenkreisel in den Griff bekommen immer. Aber an sich finde ich, ist es schon eine Veranstaltung, die man mit ein bisschen Offroad-Erfahrung gut machen kann. Also meine Offroad-Tage lassen sich nach wie vor an 4 Händen abzählen. Es sind immer noch unter 20, obwohl ich im Sommer gefahren war. Aber genau, also wenn man da, und das ist auch eine gute Möglichkeit, sich da zu steigern, weil gerade in der Toskana gibt es diese Schotterstraßen, diese weißen Schotterwege, die da im Endeffekt Hauptverkehrsstraßen oder halt normale Verkehrsstraßen sind. Auch so eine Szene, wir sind da irgendwie gefahren im Stehen mit Neckbrace, mit Ortema-Weste, mit Knieprotektoren und so weiter, Vollgas, hart Offroad und vor uns halt der DHL-Transporter.
Nice.
Also, solche Szenen kann man da auch haben. Man kann es auch alles ein bisschen härter fahren. Je schneller man natürlich fährt, desto schwieriger ist es dann auch. Also, das sind auch Leute teilweise in der Hälfte der Zeit gefahren, die wir auch gebraucht haben. Es ist echt eine schöne Veranstaltung, auch um so ein bisschen das Land kennenzulernen, weil man muss ja nicht irgendwie ständig durchrasen. Man kann auch mal irgendwie gemütlich in einer Altstadt anhalten und Kaffee trinken, was wir auch zelebriert haben in der Gruppe. Und genau, also wenn man sich so ein bisschen wohlfühlt und so ein gewisses Grundtempo, sage ich jetzt einfach mal, fahren kann und sich halt auch zutraut, so 300 Kilometer am Tag auf dem Motorrad mit Offroad
zu fahren. Das finde ich schon nicht so wenig, sag ich mal, ne?
Also
300 Kilometer Straße, okay, ist auch nicht wenig, aber es ist auf jeden Fall machbar.
Ja.
Mit einem hohen Offroad-Anteil finde ich 300 Kilometer ordentlich.
Ja, also fand ich auch ordentlich. Ich muss auch sagen, am Anfang hatte ich sehr Angst davor, dass es der letzte Tag ist. Im Nachhinein war es ganz gut, weil dann die Tage davor waren die Vorbereitung. Aber es ist jetzt wirklich eine total schöne Veranstaltung auch. Und man sitzt halt abends dann immer gemütlich, also mit allen zusammen, mit dem kompletten Starterfeld, mit 400, 450 Leuten, bekommt dann da gemeinsames Dinner, kann sich austauschen, hat noch so das gemeinsame Stiefelbier. Und es ist schon echt, also es ist total schön. Und ich, wie gesagt, solange man so sich so ein bisschen traut, und sich wohlfühlt, dann go for it. Macht echt Spaß.
450 Leute sind da am Start. Ist ja krass.
Ja. Doch. Okay. Also es ist scheinbar auch in den letzten Jahren sehr krass gewachsen. Die ersten Transitalia-Marathons waren, wie ist der Plural für Marathon, Herr Deutschlehrer?
Nicht. Marathonissimus.
Marathonissimus. Ich weiß nicht.
Ja, Marathons.
Genau. Waren, glaube ich, mit unter 100 Leuten und inzwischen sind es, glaube ich, also so 450 inklusive Staff und Marshals dann auch, aber 400 Starter, würde ich mal sagen, sind das schon auch. Also.
Und ist es schwer, da eine Karte zu bekommen, so? Wie muss man da nicht irgendwie eingeladen werden oder zu so einem Team gehören oder so? Oder kann man sich da einfach anmelden?
Also das ist, glaube ich, wie bei allen Offroad-Veranstaltungen inzwischen, man muss den Tag wissen und die Uhrzeit, wann die Plätze freigeschalten werden und dann ist es schon von Vorteil, wenn man sich über ein großes Team mit anmeldet. Also war bei uns auch so, dass halt dann die Plätze fix waren, ansonsten muss man da schon ein bisschen Glück haben. Aber genau.
Ja. Ich würde auch gerne mal mitmachen, das fällt vom Datum immer ein bisschen blöd, so ich krieg da keinen Urlaub in der Zeit, das ist immer ein bisschen doof, das will ich doch mal machen. Schade. Ich finde, das hört sich nach einer sehr relaxten und sehr entspannten Möglichkeit an, um Offroad zu fahren, um natürlich auch so ein bisschen, also der Grissi hat auch gesagt, was den Tim für ihn auch noch sehr kennzeichnet, ist, es ist einfach wunderschön, so, dass man wirklich tolle Landviews so hat zwischendurch und da man ja nicht gezwungen ist, besonders schnell zu fahren, kann man halt auch mal links und rechts gucken, auch mal anhalten und Fotos machen und so, ne?
Oder einfach eine Kekspause machen. Also das hatten wir dann auch irgendwie so. Wir haben dann auch im Supermarkt Wasser geholt, Kekse und so ein bisschen Snacks für unterwegs und dann mal hier, mal da oder auch mal ein schönes Foto gemacht oder so. Ich meine, da sind auch unfassbar viele Fotografen unterwegs. Also das ist, ich warte jetzt gerade auch noch sehnsüchtig auf meine Bilder, die ich hoffentlich noch bekommen werde. Genau. Und ansonsten.
Da ist doch auch sogar so irgendwie ein Profi-Fotografenteam.
Ja, ist es.
Ich glaube, ich weiß auch, wer das ist.
Mhm.
Und die machen
Alessio.
Doch. Ja, ja, Grüße. Die machen doch die ganze Zeit Bilder, so wenn es geht, irgendwie von allen und so.
Ja.
Und die kriegt man, meine ich, inklusive nachher, ne?
Nee. Also das ist dann schon nochmal ein Paket, das man dazu kaufen muss, aber genau.
Ja. War das früher nicht anders? Ich weiß auch nicht mehr. Also ich weiß auf jeden Fall, dass die Jungs haben eine Menge Bilder gehabt. Mhm. Oder die haben die alle gekauft, das weiß ich auch nicht mehr. Aber Leute, ey, jeder muss von irgendwas leben, ne?
Eben.
So ein Leben in Saus und Braus will auch finanziert werden. Da muss man auch sagen,
vor allem
jeder muss
Saus.
Das sehen, wo er bleibt.
So wie der Alessio Motorrad fährt in Saus.
Ja, okay. Im Süden, also im Saus, alles klar. Ja. Süden Italiens. Ey, und für dich ist das natürlich nicht so das Problem, nach Rimini zu kommen. Also es ist auch ein Stück, aber ich habe ja nochmal 700 drauf, so, ne? Boah, das ist schon krass. Ich weiß, dass die Boys da wirklich durch die Nacht letztes Mal gefahren sind.
Das, also
ich kann auch noch kurz was zu sagen. Ich bin nämlich gerade von Genua nach Hause gedüst über Nacht. Das war auch kein
über
Geschenk.
Über Nacht von Genua?
Ja, ja.
Das sind 1500? Wie war das?
So 1300.
Okay. Aber krass.
Aber ey, mit 80, ne? Mit Gespann. Also, Halleluja.
Halleluja. Um Gottes Willen. Da reden wir auch gleich drüber. Ein Thema, was ich zum Transitalia noch ganz kurz dazufügen möchte, weil das hat mir tatsächlich auch so ein bisschen den Einstieg erleichtert. Es gibt immer Möglichkeiten, über die Straßen abzuhauen. Also du musst nicht Offroad fahren.
Ja.
Du kannst einfach immer über die Straßen fahren und das ist oft einfach auch so ein Schlenker durch die Natur, dass man halt sagt, okay, direkter Weg sind 40 Kilometer und der Umweg sind halt dann 200. Also man hat immer gute Ausstiegsmöglichkeiten. Aber
ja, das ist ein sehr guter Tipp für die, die sich unsicher sind.
Genau.
Und die Frage ist ja auch, wenn man ins Thema rein will, was soll ich sonst machen? Ich finde, das ist wirklich der niceste Einstieg irgendwie, bevor man jetzt sagt, boah, ich fahre irgendwie die Rallye Breslau nächstes Jahr und vorher mache ich eventuell nochmal einen Anfängerkurs, dass ich da nicht so dumm dastehe. Da ist Tim auf jeden Fall eine bessere Sache. Sag mal, was muss ich da auf den Tisch legen, um da mitzumachen?
Also die Gesamtanmeldung, Startgebühr und so weiter waren bei mir jetzt 800 Euro dieses Jahr. Und dann kommen noch circa...
Da ist irgendwie auch Essen mit drin, oder?
Da ist das Essen am Samstagabend dabei. Sonntag bis Mittwoch waren die Fahrtage und an jedem Tag quasi Abendessen und am letzten Tag eben auch noch das gemeinschaftliche Abschlussdinner. Und genau, dann kamen bei mir noch so circa 320 Euro fürs Hotel mit dazu.
Stimmt, also Unterkunft muss natürlich gucken.
Mhm.
Sag mal, aber wenn da jetzt 450 Leute mitfahren, plus die ganzen Orga-Leute und so, ne, da muss man sich aber ums Hotel schon mal kümmern, ne?
Also es gibt da eine tolle Möglichkeit über den Veranstalter. Also die haben da extra eine Agentur und die blocken schon mal, habe ich so das Gefühl, alles an Hotels in diesen jeweiligen Zielorten.
Ah ja.
Und wenn du über diese Agentur buchst, dann kriegst du halt da eins von den Hotelkontingenten, die eh schon geblockt sind. Also man hat natürlich die Möglichkeit, sich um die Unterkünfte selber zu kümmern. Ich kenne auch jemanden, der das gemacht hat, aber ich glaube, der hat 10 Euro weniger bezahlt als ich und hatte aber dann den ganzen Stress mit selber suchen. Und ich habe einfach gesagt, ich möchte von der bis zu dieser Nacht, welches Zimmer ich haben möchte. Und dann muss ich mich um nichts kümmern, außer das Geld zu überweisen. Und das war wirklich ein Traumservice, muss ich sagen.
Oh,
das
hat
super
ich auch
geklappt. Und was halt dann noch der Punkt ist, die gucken natürlich, dass du in der Nähe von diesen Dinner-Locations bist. Weil, genau, diese Dinner-Location ist halt da, wo die ganzen Leute sich dann treffen. Und wenn du halt danach irgendwie zu Fuß ins Hotel gehen kannst, ist natürlich ein bisschen entspannter. Dann kann man Stiefelbier trinken und muss vor allem nicht auf sein schmutziges Motorrad nochmal aufsteigen in sauberen Klamotten.
Ja. Lieben wir dolle.
Wir trinken halt ausnahmsweise auch mal wieder Bier. Soll nicht unerwähnt bleiben. Wir haben schon
unser
so
kleiner Sommelier-Podcast hier.
Ich habe übrigens
heute bei mir
Neues.
So ein,
was hast du?
Ja, meins können wir schnell abhaken. Ich habe Bremer Spezialität heute am Start hier. Ich habe einfach nur Beck's Bier. Das gibt's halt ab und zu hier im Angebot, ne? Bremer Abwasser. Aber du hast was richtig Feines da, ne?
Ich habe
schon gesehen.
Ich habe Flötzinger Hell aus Rosenheim. Muss ich echt sagen, mein neues Lieblingsbier, da schicke ich dir mal ein Pröbchen davon.
Ja, geil, ey. New York, Rio, Rosenheim, ne?
Mhm.
So.
Geil, so rot-gelbes Label, das ist schon sehr, sehr
old. Ist das ein dunkles Bier oder was? Nee, hell steht
helles.
Drauf, ein helles.
Ein helles.
Ein helles.
Ja.
Oh, helles mag ich natürlich auch sehr gerne. Ich finde, hell ist das trinkbarste Bier nach Pils für mich.
Mhm.
Bei dir ist wahrscheinlich eher das helle wirklich, ne? So als Urbayerin.
Ich bin dieses Pils nicht so gewöhnt, sagen wir so. Also ich mag das schon total gerne. Ich mag auch dieses herbe Pils. Aber ich bin es halt einfach nicht so gewöhnt. Aber genau. Ich habe eh noch unseren
Einigen wir uns auf... Was denn?
Ich habe eh noch unseren Karton, unseren Sticker-Bomb-Karton mit Flaschenverpackung,
stimmt.
Weil da ist schon öfter mal was schiefgegangen hier auf dem Postweg.
Ich habe auch noch ein paar Biere unten stehen tatsächlich, Hörersendungen. Ich weiß nicht, wie lange ist Bier haltbar?
Ein bisschen, ne? Steht drauf.
Da müssen wir bei. Da müssen wir bei. Das klebe ich einfach ab. Das alles klar. Ist nicht mehr. Bier wird ja nicht schlecht, Leute. Habt ihr schon mal davon gehört? Auf keinen Fall.
Nein.
Bier schlecht werden lassen, das ist auch, glaube ich, wirklich eine der 8 Todsünden,
ja,
um ehrlich zu sein.
Ja, die 8. Todsünde auf jeden Fall.
Bierfrevel.
Käse, egal, alles kann schlecht werden. Oh, ich habe letztens versucht, Ofenkäse zu machen und der war leider schlecht. Oh. Das war nicht so das Highlight.
Vor allem nicht geruchlich. Aber es hat man geschmeckt, oder was?
Das hat man schon gerochen.
Ach du große. Ja, bei manchen Käse weiß ich ja nicht, ist ja der jetzt schon schlecht oder muss das so, ne? Ich habe, das ist wirklich schlechte Erfahrung schon mal. Aber wir haben jetzt auf unserer Tour, da hatten wir wieder, vielen Dank an unseren Hörer, der mir fleißig immer diese Pakete organisiert hat, diese NATO-Pakete. Mhm. Ja, ich sag nicht wer. Ich habe jedenfalls noch NATO-Pakete gehabt und diese MRA-Pakete, wo so eine ganze Mahlzeit drin ist, die haben wir jetzt auch mitgehabt.
Cool.
Und ich glaube, die sind schon ewig haltbar und ich habe mal gelesen, das muss da wohl nur draufstehen, das Datum. Die kannst du auch nach 100 Jahren noch essen. Mhm. Also die machen dich nicht krank, ziemlich nice.
Das heißt ja oft einfach auch mindestens haltbar bis und nicht tödlich ab. Nur bei manchen Lebensmitteln darf man es nicht übertreiben, habe ich jetzt wieder gelernt. Aber erzähl mal von deiner Tour. Das heißt, ja.
Ja.
Wo willst du anfangen?
Ja, ich will ja unseren Rahmen hier nicht sprengen. Ich habe ja auch so viele Fragen, aber lass uns auf ein paar Punkte konzentrieren. Also zum einen, wir haben Podcast aufgenommen, wir haben 4 Folgen gemacht von unterwegs. Die kann man sich gerne mal gönnen. Und
ich bin gerade bei Folge 2 am Ende.
Oh, die beste kommt noch. Ich finde, die dritte ist die beste.
Alles klar.
Die dritte ist, glaube ich, in meinen Top 10 Bergkast-Folgen. In meinen privaten Top 10 Bäckerspann. Hör mal rein, bin ich gespannt, was du sagst. Ich finde, da sind wir wirklich unfassbar gut drauf. Und da passt einfach alles in der dritten Folge. Wir haben auch so liebes Feedback bekommen. Vielen, vielen Dank. Also so liebe Nachrichten, so der Tenor war, vielen, vielen Dank, dass ihr uns mitgenommen habt. Mhm. Eben, wenn man das schreibt, ne, wenn man das gefühlt hat, dann muss ich sagen, haben wir alles erreicht. Ne? Weil das genau darum geht's ja bei diesem Unterwegs-Podcast, den übrigens wir erfunden haben hier im Bergkast, ja. Ne, wollte ich nochmal sagen. Gab es vorher noch nicht. Machen jetzt ja viele, ne? Aber es war uns eine Freude, euch ein Vorbild zu sein. Gut, also nächste Woche kommt ein Kaffeekränzchen, ein großes, mit Claudio, das haben wir schon aufgenommen. Da ist nochmal so ein ganz großes Review. Ich glaube, über 2 Stunden reden wir über die Reise. Deswegen werden wir uns auf die wichtigsten Dinge hier konzentrieren, unter anderem aufs Bier trinken.
Ja. Das wäre die erste Frage.
Indonesien ist über. Pass auf, Quizfrage. Glaubst du, in Indonesien ist Bier erlaubt oder nicht?
Nachdem ich die Folge 1 schon gehört habe, glaube ich, da ist Bier nicht erlaubt.
Ist falsch. Bier ist erlaubt.
Oh.
Frage 2. Glaubst du, man kann dort denn, obwohl es erlaubt ist, auch Bier bekommen?
Nein.
So, fast richtig. Es ist super schwer zu bekommen.
Außer im Robinson-Club.
Ja, Spoiler. Wir waren die letzten beiden Tage im Mövenpick-Hotel 5 Sterne.
Nice.
Richtig krass. Die übelsten Abenteurer sind wir auf jeden Fall.
Und ihr habt ganz viel Eis gegessen im Mövenpick-Hotel?
Leider nicht, ne? Habe ich auch gedacht. Aber nee, man muss dazu aber sagen, 5 Sterne in Tunesien entsprechen nicht 5 Sterne in München, ne? Das muss man mal ganz klar sagen. Also ich glaube, ein 5-Sterne-Hotel in Deutschland, das ist schon ziemlich weit vorne. Das wären vielleicht in Deutschland 3 Sterne.
Okay.
Also es ist schon ein bisschen Luxus, aber nicht das, was man sich unter 5 Sternen vorstellt. Trotzdem muss ich sagen, es war das Luxuriöseste, was wir erlebt haben. Mhm. Wenn man sich die Range mal anguckt. Ich glaube, das Mövenpick, wir waren 2 Tage da, also mit Off-Day. Und wir haben, glaube ich, bezahlt 100 Euro.
Cool.
Pro Person. Aber mit unfassbarem Frühstücksbuffet. Das ist ja für Deutschland jetzt auch nicht viel. Ne?
Nee, gar
100
nicht.
Euro für 2 Tage. 50 Euro, da kriegst du ja kein vernünftiges Hotel in Deutschland.
Nee.
Aber sie haben auch für 34 Euro übernachtet. Und zwar alle 5 für 34.
Krass.
Ja, also es war eine riesen Range. So, wir haben auch privat gewohnt, sogar relativ viel, würde ich sagen, haben wir privat gewohnt. Und das war natürlich eine krasse Erfahrung. Wir haben zwischen Kakerlaken gewohnt, wir haben in überraschend wunderschönen arabischen Häusern gewohnt mit Atrium innen drin, die von außen wirklich ranzig hoch 100 aussahen, so dass wir erst gar nicht reingehen wollten, weil wir dachten, boah, und hier jetzt mit Off-Day. Haben uns dann aber entschieden, doch da zu bleiben. Und haben die tollsten Überraschungen erlebt. Ne? Ein wunderbares Frühstück haben wir gehabt. Wir haben Internetmäßig auch von bis, also deutsche Verhältnisse, also sprich fast gar kein Internet, bis nachher im Möwenpick ein traumhaftes Internet gehabt. Und um aufs Bier zurückzukommen, es gab diese eine Situation, also wir haben die ganze Zeit im Supermarkt immer geguckt, kann man hier auch mal irgendwie Alkohol trinken für uns Europäer? Nein, immer nur 0,0 Alsterbier und so, und es scheint auch keiner zu kaufen da so richtig. Es ist ja nicht verboten, aber es ist halt, ja, wie sagt man, nicht gern gesehen gesellschaftlich, aber es kam dieser eine Tag, da war ich im großen Carrefour-Supermarkt einkaufen. Mhm. Man merkt die französischen Spuren noch an jeder Ecke und natürlich in der Sprache auch.
Ja.
Und komme ich wieder raus, da steht der Bendy, steht vorm Supermarkt und guckt mich an und sagt so, du Malte, hier kommt jetzt zum 10. Mal und ungefähr im Takt von einer Minute ein Tunesier hinter dem Supermarkt hervor mit großen schwarzen Tüten, die bis oben hin gefüllt sind. Es würde mich nicht wundern, wenn es hinter dem Supermarkt etwas gibt, was es sonst offensichtlich nicht gibt hier. Und siehe da, wir gehen um die Ecke und da steht schon ein großes Schild, Cave de Vin, ja?
Also oh, Weinkeller.
Höhle des Weins oder Keller des Weins. Ja, Keller des Weins natürlich. Die Französin. Ja, und dann sind wir da rein und dann musst du dir vorstellen, wie so ein Silvesterböller-Verkauf. Auf den Tischen türmt sich das Heineken Bier, der Schnaps, der Wein, alles gibt's da. Das natürlich gehen die ganzen Tunesier dann, und es ist nicht gelogen, da kam jede Minute einer raus mit vollen Tüten. Die gehen dann natürlich nur rein, weil sie für europäische Freunde etwas kaufen. Mhm. Man darf das ja nicht trinken.
Und also, ihr wart alle die Freunde von den Tunesiern.
Selbstverständlich. Also ein Schelm, wer denkt, da trinkt doch jemand Alkohol von der Bevölkerung. Es ist
großartig.
Ja.
Oh, sehr schön.
Es ist, wie es ist, ne? Ich lasse das mal so unkommentiert stehen. So, und da sind wir wieder. Da habt ihr ganz kurz den lieben Delfin gehört. Hier gab es einen kleinen Bedienungsfall. Und dann würde ich ganz gerne noch einen Punkt ansprechen. Und das ist was total Schönes, was mich, ich glaube, wenn du an deine Trips und Reisen der letzten Jahre zurückdenkst, ne, sagen wir mal vielleicht so, seitdem du erwachsen bist.
Mhm.
Also ich weiß, wir beide sind so richtig erwachsen, sind wir beide nicht, aber so, keine Ahnung, seitdem man so 18, 20 ist.
Seit ich das erste Mal Gehalt bekommen habe, um mir eine Reise zu kaufen.
Ja, also 2021.
Ja.
Carini, geht es dir auch so wie mir, dass du, wenn du an eine Reise denkst, dir oft eine Sache sofort in den Sinn kommt? Eine Situation oder ein Bild vielleicht oder meinetwegen auch ein Geruch? Oft gibt es doch so ein Highlight, einen Höhepunkt der Reise, wo das, was dir als erstes in den Sinn kommt. Kommt.
Ja.
Weißt du, was ich meine?
Ja.
Pass auf, wir machen einen Test.
Mhm.
Sommerreise mit dem Motorrad.
Ja, das war tatsächlich diese steinige Auffahrt. Nein, die steinige Auffahrt zum Col du Sommelier, ganz oben, die letzte.
Ah, ja, ja. Ja, 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 ja. Das, da erinnere ich mich noch dran, da hast du wirklich auch ein Strahlen in den Augen gehabt, als du es erzählt hast, genau. Pass auf, noch ein Test. Tim.
Ah, die Morgensonne, die durch die toskanischen Berglandschaften scheint und die Luft quasi vom Staub schon gar nicht mehr durchschaubar ist und ein Motorrad nach dem anderen fährt über diese weißen Schotterstraßen, gesäumt von Zypressen.
Geil.
Und genau.
Also echt direkt als Poster druckbar, sagst du.
Ja, im Endeffekt ja.
Ja. Und so ist das bei mir auch. Wenn ich zurückdenke, dann würden wahrscheinlich die meisten vermuten, ja, jetzt denkt Howie an diese Star Wars Drehorte, die ja eigentlich so den roten Faden für unsere Tour, die wir auch Bears Go Tatooine genannt haben, waren. Aber tatsächlich war es die Nacht in der Wüste. Wir sind einmal so richtig in die Sahara reingefahren und sind in so ein Beduinen-Camp gefahren und haben dort genächtigt in den Zelten, haben uns da eingemietet für eine Nacht.
Ja.
Und des Nachts, es war wunderbar so, könnt ihr mal noch, entweder noch mal reinhören in die Folge oder nächste Woche, wie gesagt, kommt noch mal ein großes Spezial. Worauf ich hinaus will, ist, ich bin nachts wach geworden, weil ich halt mal musste, ja, ein Geschäft erledigen. Und dann habe ich so gedacht, ja, da musst du jetzt ja nicht bis zu diesem Toilettenort da watscheln, der eh nicht so nice ist, sondern, das ist natürlich alles improvisiert da so ein bisschen, du gehst einfach in die Dünen, denn wir haben direkt unter einem riesigen Dünenkamm, der wirklich krass war, ne, also diesen Dünenkamm hätte ich mit Gepäck und Motorrad nicht bewältigen können. So heftig war der. Wir sind ja durch die Dünen gefahren den ganzen Tag. Aber das war wirklich super, super krass. Und so wie man sich das vorstellt, von so Bildern, ne? Und dann stand ich da, Und während ich da so stand und mein Ding nachging, habe ich nach oben geguckt. Und man kann es sich vorstellen, alle Lichter im Camp waren aus und es gab null Lichtverschmutzung. Und es war wolkenfreier Himmel, sternklarer Himmel. Und es war wirklich überwältigend. Es war unfassbar krass. Also ich weiß nicht, ob ich das in meinem Leben schon mal so gesehen habe. Also du hast die Milchstraße gesehen, du hast Millionen von Sternen gesehen, unübertrieben. Und alles funkelte und blinkte und es war wie ein sich bewegendes Gemälde, was jemand für einen gemacht hat. Also wirklich, ich mochte gar nicht mehr runtergucken. Und da habe ich mich da erstmal dann so hingesetzt und mit so halb hingelegt, mit dem Kopf nach oben und habe mir das wirklich irre lange angeschaut.
Mhm.
Und das war ganz wundervoll. Und es war, wieder erwartend, gar nicht mal so kalt. Ne? Man sagt ja immer, in der Wüste wird es zu kalt nachts.
Ja.
Wir hatten eh eine Hitzewelle dort. Wir sind ja extra im Oktober gefahren, Oktober, November sogar schon, weil wir gehört hatten, ja, da hält man es schon gut aus. Da hast du vielleicht so 20, 25 Grad. Wir hatten 38 Grad im Schatten.
Wahnsinn. Oh Gott.
Wahnsinnig.
Kaum auszuhalten. Mhm.
Da kannst du dir auch vorstellen, wie es dann war, wieder nach Deutschland zu kommen. Ne? Mhm. Weil hier war halt so ein Wetter wie jetzt.
Mhm, 30 Grad weniger.
Vor allem im Norden. Ja. Mhm. Ja, und das war ganz wunderbar. Das war ganz, ganz wunderbar.
Es ist auch sowas Seltenes, weil das wirst du hier in Deutschland vermutlich an keinem Ort erleben, dass du irgendwo keine Lichtverschmutzung hast.
Ja.
Und in den seltensten, oder es gibt nur wenige Flecken auf dieser Erde, wo das dann, glaube ich, wirklich so zu sehen ist. Und
ja,
hat aber doch auch wieder so ein bisschen einen Bezug zu Star Wars, weil das fand
finde ich
an den Star Wars Filmen auch immer so toll, wenn dann irgendwie so mehrere Monde auf den Planeten sind oder mehrere Sonnen erscheinen oder so. Oder halt einfach so diese Szenen im Weltraum. Total cool.
Ja, ja, wow, total. Wir haben natürlich viele Star Wars Szenen nachgespielt. Wir haben für den Podcast da mit Claudio haben wir so ein kleines Fragestellen für die Hörerschaft gemacht. Mhm. Und da kamen einige Fragen zusammen. Eine war halt auch, habt ihr eigentlich ein bisschen Videomaterial gemacht? Ne? Und ja, haben wir gemacht. Und da wird auch was kommen nächstes Jahr irgendwann. Ich glaube, das wird auch ganz cool für einige, die den Podcast gehört haben, dass da mal ein Bewegtbild alles zu sehen. Aber ganz ehrlich, diese Sterne, das kriegst du ja nicht eingefangen. Ne? Ich habe mir so eine Mühe gegeben, aber ich hatte auch kein Objektiv, ist das Problem. Ne? Sonst kannst du ja Langzeitbelichtung machen und sowas. Aber es hat nicht so richtig geklappt. Aber ich habe es hier oben drin. Ich habe es in meinem Kopf und in meinem Herzen habe ich es natürlich auch. Und da bleibt es auch. Ich glaube, dass darauf wollte ich hinaus, dass dieses Bild ist, was mir in den Sinn kommt. Ich könnte mir vorstellen, dass euch zu Hause das halt auch so geht, dass das Gehirn einfach oder das Gedächtnis dazu neigt, sowas dann gerne mal auf einen oder vielleicht wenige Dinge zu minimieren, so, ne? Auf den Punkt zu bringen.
Ich habe auch so das Gefühl, das sind oft nicht diese großen Momente oder an diesen Sehenswürdigkeiten, die man sich unbedingt angucken wollte oder weswegen man da hingefahren ist, sondern die Momente, in denen der Kopf besonders klar und frei ist von allem anderen, von Lichtverschmutzung, Gedankenverschmutzung, sage ich jetzt mal.
Das trifft's, glaube ich, richtig gut, dass diese Momente sind. Und das Tolle ist ja wirklich, nichts bringt einen, also ich bin ja eh der Meinung, und ich weiß, dass wir beiden uns da mega einig sind, haben wir eben schon erwähnt, Motorradfahren ist die Sache, die einen total schnell rausbringt aus dem Alltag, schneller als die meisten anderen Dinge. Und sonst würden wir es wahrscheinlich auch nicht so oft tun.
Ja.
Aber auf Tour fahren oder wegfahren mit dem Motorrad ist dann nochmal eine Schippe drauf. Und weit wegfahren ist halt nochmal ein Level weiter oben. Und das war ja bei uns so, ne? Mhm. Und ich muss dir ganz ehrlich sagen, also so, ich bin ja hinterher geflogen nach Mailand, also die Jungs waren ja schon ein paar Tage unterwegs.
Mhm.
Und ich bin dann erst von Bremen hier nach Amsterdam geflogen und da war ich noch so mittendrin im Trouble und hatte ja auch Verspätung, hab mich auch ein bisschen genervt, alles und so, weil ich dann mit ganz vielen Leuten da so auf dem Boden saß und sowas. Und dann bin ich nach Mailand geflogen, da haben die mich dann abgeholt und eigentlich so ab dem Moment, als ich im Sprinter dann saß bei den Jungs und wir nach Genua gefahren sind, da merkte ich so, wie alles von mir fällt, so diese ganze Alltagslast. Und dann am nächsten Tag sind wir auf die Fähre und die Fähre war für mich wie ein Portal, wie eine Schleuse.
Mhm.
Und dann war es wirklich weg, alles. Und das war super cool. Und ey, das kannst du nicht, also da kann mir auch jeder erzählen, was er möchte, so, das kannst du nicht zu Hause erreichen, so. Das ist was, hier zu Hause hast du dann doch immer was zu tun. Ich habe auch schon öfter so Urlaub in Anführungsstrichen zu Hause gemacht, auch mit Motorradfahren verbunden. Aber irgendwie ist dann der Alltag doch hier, ne? Irgendwie musst du dann doch mal, überlegst du dann so, was kann ich zu Hause vielleicht erledigen oder was, ne? Vielleicht doch mal, also ich muss ja eigentlich die Zeit mal nutzen. Weißt du, ich habe auch so einen Job, wo man ja immer sagt, ja Mann, ey, die haben halt nachmittags frei und so, müssen wenig arbeiten. Auf der anderen Seite können wir auch immer was tun. Das ist das Schlimme. Und wenn du jemand bist, der seinen Job ernst nimmt und ein bisschen engagiert ist, dann geht dir das immer im Kopf rum. Ja. Da aber konnte ich das ja nicht. Und ja, das war irgendwie für mich ein richtiger, weiß ich, wie kann man das sagen? Also es war ein heiliger Standby-Gral für mich. Also um auf Standby zu schalten und sich nur... Du denkst ja dann 2,5 Wochen nur darüber nach, wo fahren wir morgen hin, wo fahren wir morgen lang, was kommt morgen auf dich zu und wo schlafen wir abends. Mhm. Und das sind so die Gedanken, die du hast, ne?
Total.
Und oder so triviale Sachen auch manchmal, wie zum Beispiel, boah, ich muss mal wieder meine Powerbank aufladen, irgendwo, ich muss mal was finden. Mhm. Solche Sachen, ne?
Ja, wenn man so die Ruhe und die Zeit hat, sich um die Basics zu kümmern. Das klingt total, total albern, aber im Endeffekt ist ja mit Camping das Gleiche. Du bist damit beschäftigt, irgendwie dir jeden Tag dein Haus neu zu bauen, dir was zu essen zu jagen und am besten noch irgendwie Strom in dein Handy und die Powerbank zu bekommen, wenn es unterm Fahren nicht geklappt hat oder wenn es halt irgendwie zu Ende ist. Und ich finde, kann ich total gut nachvollziehen und ich habe auch so das Gefühl, je näher man das dann zu Hause macht, desto mehr kommt man in diesen Gedanken rein, von wegen, ach, ich ziehe jetzt noch 2 Stunden durch und dann bin ich eh zu Hause, dann habe ich morgen noch den ganzen Tag, um zu Hause Wäsche zu waschen und zu wursteln oder dies oder jenes zu machen.
100%.
Genau, also wenn du weit weg bist. Ich meine, ihr habt es ja auch, glaube ich, sogar in der ersten Folge schon gesagt, dass ihr überlegt habt, was ist für ein Wochentag eigentlich. Und das ist, finde ich, das Gutes Allergeilste, Zeit. wenn du da reinkommst und nicht mehr weißt, ist jetzt heute wirklich Sonntag oder haben wir schon Montag?
Ja, ja. Wenn du den Tag vergessen hast, und das ging bei mir auch super schnell, dann weißt du, du bist im Urlaub angekommen. Du bist raus so von zu Hause. Mega cool. Und das Einzige, was mich da noch geschockt hat, und deswegen war es gut, dass wir in diesem Mövenpick-Hotel waren. Mhm. Kleiner Funfact an der Stelle, alles in meinem Körper hat sich dagegen gewehrt eigentlich. Ne? Also die Idee kam nicht von mir, das zu machen. Ich habe aber gespürt, dass mein Akku recht leer war und ich fand das dann irgendwie cool, so nach dem Motto auch sich zu belohnen, nach diesen vielen, wenn auch positiven Strapazen, trotzdem zehren die ja an einem. Also die Zeit in der Wüste war super hart. Wir sind mal einen halben Tag durch einen Sandsturm durchgefahren. Das war richtig, richtig hart. Wusstest du, Carina, wenn der Sand in solcher Masse und solcher Intensität an dein Motorrad ballert, dass sich das statisch auflädt?
Nee.
Ich habe permanent von meinem Lenker ein Gewicht bekommen.
Ach,
und ich war nicht der Einzige und deswegen habe ich es mir auch nicht eingebildet. Und zwar so, dass ich richtig schreien musste. Das hat richtig wehgetan. Au!
Krass.
Und dann habe ich irgendwie rausbekommen, wie ich die Spannung darunter nehme. Ich musste die ganze Zeit immer in so 10 Sekunden abstemmen, muss ich dann den Rahmen berühren, so mit dem Finger. Und dann
einmal auf Masse schalten.
Ja, genau. Also das war wirklich krass. Und das hat, also alles so in allem war halt so schon sehr anstrengend. Und als ich dann da lag, am Off-Day, am Pool oder am Privatstrand, den wir hatten, da fühlte ich mich total falsch, weil das ist gar nicht meine Art von Urlaub, so in so Clubanlagen und sowas. Aber ich habe dann auch gemerkt, Mann, auch hier musst du dich einfach drauf einlassen. Und dann, die haben schon, ja Mensch, komm doch mal mit ins Meer. Und so habe ich das dann auch gemacht. Und ich gehe ja ungern im Meer baden. Ne? Ich habe ja ganz, ganz viele Jahre am Meer verbracht zum Surfen, aber immer nur mit Surfboard. Ich sag's jetzt mal hier, wie es ist. Ich habe so ein bisschen Schiss in großen Wellen ohne mein Surfboard. Mit Surfboard gehe ich überall hin und rein. Habe mich dann aber überwunden, habe es dann auch gemacht. Das war ein Riesenspaß. Und dann auf einmal konnte ich abschalten. Salzwasser in den Nasennebenhöhlen so. Und dann ging das ab.
Ja,
und das war gut. Das war gut. Unsere Rückfahrt war super anstrengend. Wir hatten einen sehr hohen Wellengang. Und das führte dazu, dass unser Schiff nicht durch die Meerenge zwischen Korsika und Genua fahren konnte. Und dann musste das so rumdümpeln bei Sardinien. Und bis die etwas kleiner wurden. Aber dann waren die Wellen immer noch so groß, dass es echt heftig, heftig, heftig war. Also so, dass du wirklich im Bett von links nach rechts gerollt bist. So.
Ach, du Schande.
Und dadurch haben wir auch nochmal 10 Stunden länger gebraucht. Also okay. 35 Stunden gefahren. Und dann kommen wir morgens an und hier eine kleine Fun-Story, die kann ich ja noch erzählen, das war in unserer Instagram-Story. Wir haben den Schlüssel verbaselt. Also jemand aus unserer Gruppe, ich weiß aber nicht wer, den Schlüssel verbaselt vom Anhänger.
Oh nein.
Und dann konnten wir nicht losfahren. Haben wir da auch noch 1,5, 2 Stunden verdadelt.
Ach,
so.
Mist.
Und dann hatte ich aber die glorreiche Idee, ich habe irgendwann gesagt, komm, ist jetzt egal, wir machen das jetzt so. ich fahre zum Baumarkt, also ich bin mit Bendix zum Baumarkt gefahren, haben wir einfach einen Trennjäger geholt mit Akku. Ich habe zu mir, ey, sag ich so zu dem Italiener da im Baumarkt, ja, ich brauche mal ihre Hilfe, so gebrochen, also der konnte ein bisschen Englisch. Und ich sage, ja, wir müssen Schloss knacken, ne? Und dann zeige ich ihm so ein Bild, so ein Schloss hier von so einem Anhänger müssen wir aufsäbeln. Aber das steht irgendwo auf dem Parkplatz und ich brauche einen Akku und so, ne? Und er ist überhaupt nicht misstrauisch. Er so, ja, kein Problem, hier ist die Scheibe, hier ist der Akku. Ich so, ist er denn voll? Ja, verspreche ich dir, dass er voll ist, ne? Alles klar. Und so, ey, hab das Ding gekauft, hab das Ding aufgesäbelt und sind dann endlich losgekommen und waren dann ziemlich genau, ich würde sagen, so 18, 19 Stunden sind wir nach Hause gefahren. Dann noch obendrauf. Du schläfst ja nicht wirklich auf der Fahrt, selbst wenn du dich abwechselst. Wir waren dann auch echt durch, ne? Da war die Zeitumstellung noch, dadurch war es, haben wir wieder eine Stunde gewonnen, wenn man so will. Aber im Großen, die sind uns übrigens voraus, also dann hatten wir die gleiche Zeit auf einmal wie in Tunesien. Die haben nämlich diese Umstellung nicht, weißt du? Die sind ja im Prinzip der gleiche Längengrad, aber die haben diese Umstellung nicht auf Sommer-Winterzeit.
Okay.
Und dann war ich auch echt fertig, ne?
Das
ist ja auch echt. Wir haben die letzten Stunden, haben wir laut Techno-Musik gehört, also Elektromusik.
Um mich einzuschlafen.
Und damit finde ich einschlafen. So haben wir uns ja mal wachgehalten, haben so zusammen rumgeballert. Ich bin mit Pets gefahren im Sprinter.
Mhm.
Boah, ey. Also die letzten 3 Stunden war hart.
Oh Mann. Das bringt mich aber gleich zu der Frage, die ich dir eigentlich eingangs stellen wollte, aber jetzt passt es so richtig schön, die Klammer außenrum. Dieses Thema Zielgerade. Wie ist es? Habt ihr da die letzte Stunde, die letzten 100 Kilometer nach dem letzten Tankstopp? Da hat man doch immer so für sich persönlich, finde ich, so eine Grenze, ja, oder so eine Schallmauer. Ab der geht's dann irgendwie so aufwärts von wegen, okay, jetzt ist dann die Heimat rückt näher. Davor ist es einfach nur unfassbar weit. Und ab dieser gewissen Schallmauer, wo ist die bei dir, beziehungsweise wo war die bei euch?
Meinst du jetzt so zeitlich oder wie?
Also bei mir ist es zum Beispiel so, bei mir sind es
100
Kilometer.
Du, ne?
100 Kilometer vor zu Hause, also sobald die Restreichweite bis nach Hause zweistellig wird im Navi, da ist bei mir im Kopf so diese Schwelle überschritten, wo es dann nicht mehr abwärts geht, von wegen,
ja,
es ist so arschanstrengend, sondern es geht nach Hause endlich, nur noch 1,5 Stunden oder nur noch 1 Stunde, je nachdem, wie man fährt und so. Und
also das mit dem zweistellig, das fühle ich auf jeden Fall. Bei mir ist es, wir sind am Harz vorbeigefahren, ne? Und ich habe ja bestimmt schon mal erzählt, ich habe im Harz so ein Hütchen, so eine Datsche, und diese Strecke fahre ich recht häufig. Und deswegen, als ich dann da war, an einer gewissen, ich habe ja so ein Elektroauto, und als wir dann an dieser Tesla-Station vorbeigefahren sind, wo ich immer tanke, da hat sich irgendwie angefühlt, okay, jetzt fährst du nach Hause, ne? Da waren es aber locker noch über 2 Stunden. Aber ja, du hast recht, dann so die letzten, wenn dann auf einmal diese Navi-Anzeige auf zweistellig springt, das war schon krass. Und dann, wenn du dann irgendwann siehst, okay, jetzt sind es noch 10 Kilometer, ne? So, jetzt fahren wir von der Autobahn runter und jetzt noch 10 Kilometer. Und dann, aber es war halt nicht so, dass man am Ende dann nochmal entspannt war, so, sondern es wurde immer schlimmer mit der Müdigkeit und so weiter. Und wir mussten uns da gegenseitig immer dolle wach halten, damit da bloß nichts passiert und so. Und es hat sich auch keiner getraut, einzuschlafen auf dem Beifahrersitz, weil man dachte, ich lass den jetzt nicht alleine, den Fahrer, ne? Damit so. Ja, und so sind wir dann nach Hause gefahren. Und dann, das Tolle war dann, dass wir gesagt hatten, wir hatten dann auf der Fahrt schon entschieden, pass auf, das wird auf jeden Fall so ein Marathon-Ding hier. Wir packen gar nicht mehr aus. Ich wurde rausgeschmissen, so, El Pezzo ist mit dem Sprinter nach Bremen zu sich gefahren. Und wir haben gesagt, wir machen das alles in Ruhe am nächsten Tag, erstmal einmal pennen und so. Und das war irgendwie eine sehr, sehr gute Entscheidung, das so zu machen.
Ja, das glaube ich. Vor allem, ich meine, wenn man dann müde und fertig ist, dann macht man im Endeffekt noch was kaputt. Dann kann man die Motorräder nicht ordentlich ausladen.
Hör bloß auf, ey. Hör bloß auf. Ich hatte auch einfach keinen Bock mehr drauf.
Ja, das glaube ich.
Fry hatte, der war ja auch mit. Mhm. Also Fry, der wohnt ja in Schweden.
Ist er mit seiner Domi gefahren?
Der ist mit der Domi gefahren, mit der Honda Dominator. Hatte von uns das einzige Bike, was vor 2010 oder 15 gebaut wurde. Und war der einzige mit Vergaser und Kette. Aber das Ding ist halt auch eine treue Maus, ne? Also war gar nichts mit. Einmal in der Wüste, und zwar an einer Stelle, wo wir nicht richtig weiterkamen, also wo gerade 2 von uns über dem Limit waren und nicht mehr konnten. Da wollte sie nicht mehr anspringen. Und da habe ich kurzzeitig gedacht, jetzt sind wir schon irgendwie am Arsch, so, ne? Aber dann kurz gewartet und so. Und es war wohl irgendwas, also irgendwie Sand in den Seitenständer einfach Dings gekommen. Okay. Da kennst du dich ja auch mit aus, den Seitenständer nummer da, ne? Ja, und dann frei mit ein bisschen bearbeitet und so. Und dann ging es Gott sei Dank wieder an. So. Aber sonst, der Fry hat sich gut geschlagen. Also der hat ja gar nicht so viel Offroad-Erfahrung. Nur der fährt zwar immer im Schnee und so in Schweden, aber gerade mit Tiefsand. Der hat sich gut, der hat wirklich über Geschwindigkeit sich Stabilität geholt. Mhm. Manchmal habe ich große Angst um ihn gehabt. Aber er hat das alles sehr, sehr gut gemacht, muss ich sagen. Cool. Doch. Ja. Ja, aber im Großen und Ganzen kann ich nur sagen, es lohnt sich, sich auf sowas vorzubereiten. Also ich bin ja viel Tiefsand vorher gefahren, habe viel geübt und es lohnt sich dolle, ne?
Okay. Das kann ich nur sagen. Das wäre jetzt auch noch so eine Frage. Für wen würdest du denn eine Reise nach Tunesien empfehlen? Was sollte man deiner Meinung nach wirklich unbedingt tun, bevor man dahin möchte?
Also man sollte sich sehr dolle bewusst machen, dass man weit weg ist von zu Hause und dass die Welt halt ganz anders ist. Ne? Das ist nicht Italien oder Spanien oder so. Ne? Das ist wirklich ein anderer Teil, das ist wirklich ein anderer Kontinent und das merkt man von Tag 1. Mhm. Wir hatten die ersten Tage dolle mit dem Kulturschock zu kämpfen. Mhm. Wir hatten also gerade Tunis ist meines Erachtens ein Moloch, das Ding. Und da erstmal rauskommen war halt das erste Abenteuer. Der Verkehr ist mörderisch. Überall, wo viele Menschen leben, ist der richtig mörderisch. Mhm. Es gilt das Recht des Stärkeren und das bist in der Regel nicht du. Mhm. Alle, du hast krass das Gefühl, dass alle dich anglotzen.
Okay.
Die ganze Zeit. Das tun sie einfach auch, ne? Nur ist es nicht so, dass sie es böse meinen oder so. Du bist einfach was Besonderes und wir waren ja auch viel dort unterwegs, wo es nicht so Touri-mäßig ist. Mhm. Und da fällst du natürlich noch viel, viel mehr auf. Und da musst du dich mit dran gewöhnen, du musst ein Grundvertrauen zu den Menschen haben oder schnell aufbauen, sonst wirst du wahnsinnig. Also wenn du irgendwie so jemand bist, der so ein bisschen skeptisch ist und ein bisschen dazu neigt, irgendwie ein bisschen Kopfkino zu haben, das musst du schnell abstellen. Sonst wirst du verrückt, ne? Weil das alles so, so fremd ist. Manchmal gucken die auch einfach vermeintlich böse und meinen es gar nicht so. Die haben einfach eine andere Attitude. Mhm. Das muss man sich bewusst machen. Du darfst mit dem Essen nicht zimperlich sein da. Klar, gelten so die Regeln. Brat es richtig durch und sowas, ne? Und keine Eiswürfel und so. Mhm. Trotzdem wird dich dieser Tunis-Belly wird dich irgendwann erwischen. So, weißt du, als ich mein halbes Jahr auf Bali war, da habe ich so lange es geschafft, durchzuhalten und aufzupassen, aber der Bali-Belly hat mich auch irgendwann erwischt. Dann putzt du dir doch mal die Zähne mit Leitungswasser und irgendwie der falsche Moment und keine Ahnung. Und dann erwischt sich dann doch irgendwie. Und was so Motorradfahrfertigkeiten angeht, das ist gar nicht so wild, weil wir sind wenig Kilometer gefahren. Wir haben eine Rundreise durchs ganze Land gemacht, sind, keine Ahnung, 2000 Kilometer, wir sind echt nicht viel gefahren. Mhm. Aber es können sehr intensive Kilometer werden, ne? Wir sind nur, bis du im Süden bist, ist es sehr langweilig und trist eigentlich. Wir sind allerdings auch nicht im Norden weiter Richtung Algerien gefahren. Da ist es, glaube ich, schön bergig und grün. Das haben wir nicht mehr geschafft zeitlich. Wir wollten ja in die Wüste. Mhm. Da unten ist es natürlich dann schon was anderes. Da sind aber auch viele langgezogene Straßen. Und wenn du dich dafür entscheidest, in die Wüste zu fahren und Offroad zu fahren, das ist natürlich schon krass. Also das muss man schon ein bisschen, also würde ich empfehlen, üben würde ich niemals alleine machen. Mhm. Ganz, ganz wichtig, niemals alleine machen. Und ich empfehle auch, dazu haben wir auch schon podcastmäßig einiges gemacht, immer so einen Notfallsender dabei zu haben. Einfach nur, falls es hart auf hart kommt. Weil was machst du, wenn du da, wir sind falsch abgebogen in der Wüste einmal und so und dann waren wir auch nicht mehr da, wo dann alle paar Stunden mal ein Jeep vorbeifährt. Noch nicht mal das. Und dann bist du da einfach, ne? Und ja. Das ist schon krass. Ich weiß nicht, wer von euch schon mal im Tiefsand gegangen ist, mit Stiefeln, ganz normal. Auch das ist super anstrengend. Du sinkst halt wie im Schnee immer so krass ein.
Ich finde Spazierengehen am normalen Strand schon hart anstrengend.
Ja, genau, aber so muss man sich's vorstellen, aber der Sand ist weich, du sinkst ein, ne? Also nicht so wie an der Waderkant, sondern huiuiui. Also, ich will keinem Angst machen, im Gegenteil, es war ein großartiges Ding, super, super geil, aber man darf nicht zu naiv daran gehen irgendwie. Und ich würde auch wirklich zusehen, dass mein Motorrad in einem guten Zustand ist. Das heißt nicht, dass man unbedingt eine neue Maschine fahren muss, sondern das heißt einfach nur, wenn man selber kann, vorher alles super checken. Flüssigkeiten, Filter ist ein Riesenthema, auf jeden Fall muss alles gut sein, meines Erachtens. Und Dann wird das schon alles klappen. So, ja.
Was für ein Souvenir hat dein Motorrad aus der Wüste mitgenommen?
Das ist eine richtig geile Frage. Das Souvenir ist wirklich, dass ich alle Dichtungen mit einer kleinen Prise feinen Sand versehen habe. Also ich glaube, der Sand steckt überall drin. Du musst dir vorstellen, nach 2-3 Tagen Wüste, also inklusive Sandsturm und allem, funktioniert dein Visier am Helm nicht mehr. Mhm. Nix mehr. Kein Scharnier geht mehr auf und zu. Überall steckt dieser feine Sand. Der Sand ist so fein zum Teil, dass du ihn nicht festhalten kannst. Ne? Du machst so eine Faust voll, versuchst ihn festzuhalten und er rieselt raus. Krass. Du kannst es nicht festhalten. So fein ist dieser Sand. Das ist wirklich krass. Also das hat's behalten. Also ansonsten ist mir nicht viel passiert. So, ich bin, ist mir das Ding mal überhaupt umgefallen. Ja, ist es, wo war das denn? Ich glaube, da habe ich mich einfach, ach ja, das war auch noch natürlich ein Klassiker bei einer Rettungsaktion. Ne? Das war so, da ist vor mir jemand gestürzt und dann war ich dumm und habe an der falschen Stelle angehalten. So, ich, ne? Mhm. Und dann habe ich geholfen, das Ding da wieder in Gang zu bringen und so. Und dann komme ich zu meinem Motorrad und dachte so, oh nein, warum hast du denn hier angehalten? Bist du völlig dumm? Ja, und dann habe ich mich auch festgefahren, dann fiel sie auch und konnte sie auch nicht mehr halten. Das war jetzt überhaupt nicht schlimm, aber mach das mal 11-mal, 12-mal, so mit so einem schweren Biest, ne? Ich glaube, mit so, wenn man, keine Ahnung, in Duz ist oder so, Duz ist so der Ausgangspunkt für die meisten Rallyes auch da, nördlich der Sahara, des Jeddel Nationalparks, und man leiht sich da so eine kleine Motocross-Enduro oder sowas oder halt eine richtige Rallye-Maschine, macht das, glaube ich, auch einfach nur Fun, wenn man ein bisschen fahren kann. Mit den großen Böcken geht das, aber es ist harte Arbeit.
Ja, das glaube ich. Das glaube ich gerne. Also, ja. Ich habe es ja in letzter Zeit auch ein paar Mal erlebt, große Motorräder mehrmals am Stück aufheben, ist echt anstrengend.
Ja. Und damit kommen wir zum nächsten Thema, Karidi. Du warst ja mal wieder bei deinen Freunden in Meltewitz.
Ja, nach über einem Jahr wieder. Wieder. Genau. Und
Stimmt, ist doch schon länger her. Ne? Also gefühlt bist du ständig da, aber es ist schon ein Jahr her tatsächlich. Ne?
Ja, es ist wirklich ein Jahr her. Im Herzen bin ich immer da und immer dabei und warte schon immer auf die nächste Gelegenheit. Aber genau, ich habe auf dem Zug nach Berlin diesen Jahres, als ich zu den BMW Motorrad Days gefahren bin, die fixe Idee gehabt, ach, beim EAT Race sich anzumelden, ist auf jeden Fall eine sehr gute Idee.
Da habe ich gleich mal eine Frage zu. EAT Race, ne? Also EAT, wer das jetzt nicht auf dem Schirm hat, das ist ja ein Enduro-Park, ein Offroad-Park. Inzwischen kann man auch viele andere Sachen noch machen. Ich sehe da ja erstmal einen Widerspruch drin. So, man lernt so Gefahren im Gelände, vorsichtig, technisch, und dann heißt es so, the race, es geht um ein Rennen. Genau. Passt das zusammen?
Das passt total gut zusammen, weil das Gelände gibt auf jeden Fall alles her, was man dafür brauchen kann. Und wenn man, also wenn für den Fall, dass man ausreichend Trainings beim Enduro Action Team hatte, ist man da auch sehr gut vorbereitet. Ja. Also du siehst, ich
hier
führe dich durch die sprachliche Gestaltung meiner Aussage schon darauf hin, dass ich nicht vorbereitet war. Oh Mann. Also folgendes, es war so den 20. Oktober, genau am 21. war das Race. Ich bin dann erstmal am 20. Oktober von München nach Meltewitz auf Achse hochgefahren. Es war schon mal 6 Stunden Autobahn bei 8 Grad und teilweise Regen oder so Semiregen. Also ich war schon ziemlich fertig von der Anfahrt und habe dann vor Ort festgestellt, hier regnet es noch mehr und die ganze Nacht hat es geregnet und ich war also morgens echt noch super zuversichtlich und habe mich echt gefreut auf den Tag, aber ich habe es an dem Morgen schon, kennst du so diese Tage, wenn du aufstehst und du fühlst es einfach nicht.
Ja, genau. Sehr gut.
Und ich habe dann noch versucht, mich selbst zu motivieren. Ich habe ein paar schöne Bilder gemacht und war so voll eigentlich glücklich und habe mich gefreut, alle wiederzusehen, die ich kannte und neue Leute kennenzulernen und so weiter. Aber irgendwie, keine Ahnung, dann ging es los und also abgesehen davon, dass relativ bald nach dem Start vor mir eine andere Fahrerin gestürzt ist, der habe ich dann natürlich geholfen, ihr Motorrad aufzuheben, war eine 1250 GS.
Ja, klar.
Und dann ist sie wieder umgefallen und gleich nochmal. Und das hat mich dann auch schon körperlich so fertig gemacht, zusätzlich zu meiner Gedankenverschmutzung, die ich ja immer vorm Enduro fahren habe.
Man wird dann auch nicht entspannter.
Nee, gar nicht. Und habe dann so versucht, also mich so durchgekämpft und es ging eigentlich soweit relativ gut oder beziehungsweise ich bin da schon irgendwie durchgekommen, aber es war unfassbar anstrengend für mich, also hauptsächlich mental, weil es waren halt wirklich so kleine Singletrails durch den Wald, hügelig, hoch, runter, Pfütze, Wurzel und zwischen den Bäumen durch und dann irgendwie links um die Ecke, um den Stein am Baum vorbei.
Ey, das wäre mal ein geiles Ratespiel. Pfütze, Wurzel, wo bin ich?
Beim Enduro-Action-Team. Genau, auf jeden Fall, ich habe es einfach so überhaupt nicht gefühlt, ich habe mich überhaupt nicht wohl gefühlt, ich war überhaupt irgendwie nicht so, und dann habe ich irgendwie Pause gemacht, da war dann so eine ganz große...
Du bist doch sonst auch so reflektiert, wie ich dich kenne, Karidi, also, aber du wolltest das auch nicht wahrhaben, so, das ist nicht der Tag, oder?
Ich meine, du kannst ja nicht da hingehen und dann gar nicht starten.
Ja, stimmt.
Genau, aber während des Fahrens ist mir dann schon aufgefallen, so, nee. Nicht so mein Ding heute, ne? Und außerdem, es hat mich einfach fahrerisch total überfordert, weil es einfach krass viel Technik war dann. Und bis zu den krassen Stellen bin ich ja auch noch gar nicht gekommen. Ich habe davor dann wirklich aufgehört zu fahren. Dann, der Splitthang hat mich in die Knie gezwungen. Und den Stapel von meiner Gisela auch. Wobei ich echt auch sagen muss, das war eine total dumme Aktion.
Ja, ja. Wie ist das genau passiert?
Also, es war davor, ich habe dann schon ein bisschen länger Pause gemacht und dann bin ich nochmal, habe ich mir gedacht, okay, jetzt fährst du weiter. Hab dann beim Fahren schon gemerkt, so, oh Gott, es ist immer noch irgendwie anstrengend und vor allem im Kopf. Und dann kam ich so aus dem Wald raus und die Sonne, das war morgens irgendwie so, hat mir so ins Gesicht gescheint. Und es waren dann immer, wenn eine schwierige Stelle kam, war die markiert mit 3 Pfeilen. Und dann gab es aber mit einem Pfeil immer noch die Umfahrung, die ein bisschen länger gedauert hat, aber einfacher war. Und dadurch, dass halt Sonne und dann stand da so ein Streckenposten, der dann mit der Fahne geschwungen hat und gemeint hat, du musst hier lang, habe ich diese Pfeile übersehen. Und bin halt auf den Splitthang zugefahren. Und dann dachte ich mir schon so, beziehungsweise bis ich gecheckt habe, dass ich gerade auf den Splitthang zufahre, war es eigentlich schon zu spät. Und dann dachte ich mir, okay, was hat Amelie gesagt oder was haben alle gesagt? Immer schön auf Zug bleiben und habe halt hart Gas gegeben. Und dann war es halt so, dass die reguläre Auffahrt am Splitthang, da lag gerade jemand und ist gestürzt. Also hat er mich links vorbei zwischen zwei so Bäumen durchgelotst in so einem schmaleren Stück. Und da war halt dann auch mein persönliches Pech, muss ich jetzt echt sagen. Da war so eine kleine Bodenwelle, die ich aber nicht wahrgenommen habe, weil ich so damit beschäftigt war, auf Zug zu bleiben und mich zu erinnern, was alle über den Splitthang gesagt haben. Und dann ist scheinbar das Motorrad halt vorne eben eingesunken. Und sobald die Gabel irgendwie einfedert, gräbt sich das Vorderrad ein und dann hast du überhaupt keine Chance mehr. Und genau das ist mir dann passiert. Also ich habe Gas gegeben, habe diese Welle übersehen, war natürlich auch völlig naiv und dumm, da hochzufahren. Und so schnell konnte ich gar nicht gucken, wie ich einen Purzelbaum über den Lenker gemacht habe und die Gisela im Baum versenkt.
Mann, ey, aber dir ist nichts passiert, nee, oder was? Gott sei Dank.
Also ich habe dann nur am Helm gemerkt, so huch, hier sind Steine, ist komisch. Und es ging wirklich so schnell. Und dann habe ich aber dieses Brechen von Kunststoff, dieses hässliche Geräusch, das jeder kennt und keiner hören will, habe ich natürlich immer noch im Ohr. Und genau, da ist der Schnabel meines Motorrades abgebrochen. Und genau, seitdem habe ich eine F800 Teneré.
Ja, das ist krass, was das optisch ausmalt. Ich habe das Bild gesehen und habe gedacht, Wahnsinn, ganz anderes Motorrad jetzt
voll,
auf einmal. Ne?
Total.
Ja.
Und ich habe ja dann noch eine Umfrage bei Instagram gemacht, was ich hier denn jetzt tun
soll. Soll ich den ablassen?
Genau. Die Optionen waren, neuen Schnabel kaufen, wieder so herrichten, wie sie vorher war, den Schnabel weglassen oder was Neues.
Ja.
Und es war ungefähr, nicht ganz, aber ich glaube 29, 31 und 34%, also keine Ahnung, also relativ gleich verteilt zwischen diesen drei Aufgaben, aber auf jeden Fall mehr als die Hälfte haben gesagt, der alte Schnabel darf nicht mehr dran. Und ich muss echt sagen, ich werde mir da jetzt über den Winter was Hübsches einfallen lassen, schätze
ich. Ah, ich bin sehr gespannt.
Ja,
halt auch uns auf dem Laufenden hier, was hier passiert.
Ja, auf jeden Fall. Nee, aber das war dann auch das Zeichen, wo ich mir dachte, ich höre jetzt wirklich auf zu fahren, weil sonst passiert noch was Schlimmeres. Und ich musste auf Achse wieder zurück. Das war der nächste Punkt. Und habe dann einfach eingesehen, es war ein Akt von gnadenloser Selbstüberschätzung und einem schlechten Fahrtag und
aber immerhin bist du jetzt sehr reflektiert und hast daraus auch schon gelernt. Das ist doch das Wichtigste. Und ey, dir ist nichts passiert, so,
alles
ne?
Gut.
Und aber da hat ja schon wer gewonnen, so bei dem Rennen und so weiter. Wie gewinnt man da?
Es geht darum, man hat 1,5 Stunden, also 90 Minuten Zeit im Vormittagslauf, um diese Runde, die abgesteckt ist, so oft wie möglich zu fahren. Es werden aber nur vollständig gefahrene Runden gewertet. Und dann am
Und hat man da so ein Chip oder so?
Genau,
oder
ein Transponder. Einen geklebten Transponder. Ist dann wirklich alles auch sehr professionell mit Zeitnahme und allem. Und am Vormittag ist es noch so, dass man in Startergruppen gestartet wird und die dann auch gestaffelt wieder ins Ziel fahren. Also da hat wirklich jeder Fahrer 90 Minuten Zeit. Und da fährt man dann quasi die Startplatzierung für den Nachmittag raus. Und die am Vormittag am besten waren, die starten halt ganz am Anfang am Nachmittag. Und da sind aber dann die 90 Minuten nicht mehr gestaffelt, sondern der erste Fahrer hat genau 90 Minuten Zeit und der letzte halt dann eben 85, 75, irgendwie so. Auf jeden Fall ein bisschen weniger, weil halt immer so im Minutenabstand dann die Starter ausgehen. Genau, und am Ende des Tages hat derjenige gewonnen, der die meisten Runden in der schnellsten Zeit gefahren hat. Und das schlagen aber die Runden die Zeit. Also wenn jemand 13 Runden gefahren hat in einer längeren Zeit, ist es besser als 12 Runden natürlich in einer kürzeren Zeit.
Ah,
genau.
Okay, verstehe. Welchen Platz hast du gemacht?
Ich? Ich war außer Wertung. Also die
Natürlich, du
die Dame,
du warst too fast.
Genau. Nein, die Dame, der ich auch geholfen habe, ihr Motorrad aufzustellen, wir sind beide aus der Wertung raus gewesen dann. Also wir wurden da gar nicht, ich würde sagen, wir haben uns den vierten Platz in der Damenwertung geteilt.
Ja.
Oder den fünften, nee, den vierten. Doch, den vierten war es. Genau.
Herzlichen Glückwunsch dazu auf jeden Fall.
Dankeschön, Dankeschön. Fette Congrats. Und, ich hab gelernt, dass ich das nächste Mal alles geben werde.
Ich fand's richtig krass, als du gepostet hast, so ich mache bei The Race mit, da habe ich wirklich gedacht, so ey krass, es hört sich irgendwie an, als würde man sich dabei dolle wehtun, aber ey, hast ja nicht, ne? Oben, vielleicht oben ein Haar. Die Gisela hat sich ein bisschen wehgetan und wieder was gelernt, so, ne? Und würdest du es nochmal machen?
Jein. Sagen wir so, ich würde vielleicht, zum einen, wenn ich fahrerisch besser bin, und zum anderen muss ich auch sagen, diese Race-Situation, da muss ich mental dran arbeiten, weil ich setze mich da selber einfach immer so unter Druck in so Prüfungssituationen. Ich meine, ich bin auch ein Mensch mit wahnsinniger Prüfungsangst, was sich im Studium und in der Schule auch immer schon sehr deutlich abgezeichnet hat. Und gerade auch dieses Thema, also ich meine, da geht's um nichts, völlig klar, aber ich mache mir dann selber so einen Druck, dass ich schon performance-schwach bin, ohne irgendwas gemacht zu haben, weil ich mir selber so einen Stress mache. Und das ist auch ein Thema, das ich gerne noch ein bisschen besser in den Griff kriegen möchte, beziehungsweise da hilft halt einfach Routine und gute Vorbereitung. Und genau, ich war halt einfach nicht so gut vorbereitet. Ich muss auch dazu sagen, ich konnte mir unter diesem ERT-Race gar nicht so richtig was vorstellen, aber ich würde jetzt fürs nächste Jahr mal sowas wie das 4-Event oder das Touratech Active Adventure anpeilen, wo man einfach ein bisschen mehr Routine sammeln kann, üben kann und das alles ein bisschen stressfreier ist. Aber es ist auf jeden Fall eine tolle Veranstaltung.
Ja, das glaube ich. Muss man halt auch schnell sein. Ich glaube, die Plätze sind auch immer schnell weg, so wie bei allen anderen. Ne? So 4-Event war ich ja auch schon, die sind ja auch super schnell weg. Am besten vorm PC, so wie du sagst, vorm PC sitzen oder vorm Handy sitzen und immer aktualisieren. Auf jeden Fall. Vielleicht sollten wir auch mal so ein Event machen, wo man verrückte Sachen machen kann und sehr begrenzte Teile.
So eine Bärenschnitzeljagd oder sowas.
Ja, mich fragt ja keiner, Gipfeltreffen.
Ja, das wäre schön. Ja. Da komme ich dann noch.
Müssen wir überlegen, was man da so machen kann dann.
Ja, das wäre auf jeden Fall cool. Ja, mal schauen.
Nachdem unsere Schnitzeljagd nicht geklappt hat, die wir mal geplant haben.
Ja, das stimmt.
Aber ganz ehrlich, nachdem ich jetzt hier die 1300 Kilometer da mit dem Sprinter gefahren bin, muss ich sagen, ey, das ist auch völlig bekloppt, oder? Das ist ja noch mehr, total mit dem Motorrad zu fahren.
Also für alle, die es nicht mehr wissen, wir haben am Anfang unseres Formats hier mal überlegt, die Iron Butt Challenge zu fahren und hatten da auch so eine Schnitzeljagd geplant.
Waren schon recht weit in der Planung.
Ja, absolut. Wir waren auch echt motiviert und dann haben wir es fallen gelassen und ich muss echt sagen, das war auch so ein Ding, ich habe es nicht gefühlt und ich fühle es immer noch nicht. Also je mehr Tage vergehen, desto weniger fühle ich es eigentlich, ehrlich gesagt.
Same. Also immer noch tiefsten Respekt vor denen, die das gemacht haben. Ja. Aber wir haben ja mit Leuten gesprochen, hier haben sich auch welche aus der Hörerschaft gemeldet, die das gemacht haben damals. Und Wahnsinn, was ihr da wirklich gerissen habt und so. Aber ich bin immer überzeugter davon, dass man das, und insbesondere übrigens mit meinem Motorrad, dass eine Tortur ist, die ich mir gerne ersparen möchte. So, aber ich mache andere verrückte Sachen dafür.
Tortur.
Lass ich euch gerne dran teilhaben.
Ja, unbedingt. Ja, genau. Was ist denn das nächste Verrückte, was bei dir ansteht? Hast du schon irgendeinen verrückten Plan fürs nächste Jahr? Eins. Also
fürs nächste Jahr?
Ein Event, irgendwas, was dir spontan einfällt als...
Sage ich dir gleich nach dem Podcast.
Cool.
Das mag ich noch nicht öffentlich sagen.
Ich weiß es, ihr nicht.
Das ist noch zu wackelig, so, ob das klappt und so. Ich habe viele verrückte Sachen im Kopf und mal schauen.
Da bin ich mal gespannt.
Wenn wir was mit der Hörerschaft zusammen machen, dann sagen wir es natürlich hier sofort. Aber so richtig fix ist da noch nichts.
Wir können uns ja in den nächsten Folgen irgendwie mal unterhalten über eventuelle Event-Kalender-Themen oder einfach so die Keypoints fürs nächste Jahr, die man sich unbedingt schreiben sollte.
Sehr gerne, ja. Die man sich auf jeden Fall jetzt schon im Kalender anschaut. Also
fängt immer früher an.
Es ist so. Also ich habe jetzt dieses Jahr auch erfahren, so wir wollten ja spontan nochmal so ein Bears-Ding machen und dann habe ich also so erfahren, das ist zu kurzfristig, wenn du das irgendwie wenige Monate vorher nur bekannt gibst. Dann sagen viele, ey, Urlaubsplanung steht oder ich bin da irgendwie 6 Wochen auf Tour und das passt alles nicht zusammen. Ey, verstehe ich auch. Ja. Muss man auch alles planen, dann viele haben Familie, das muss man irgendwie alles mit einbauen. Also da werden wir auf jeden Fall frühzeitig Bescheid sagen, wenn wir was machen. Ich hätte tierisch Bock, also nach dieser ganzen Corona-Nummer, dies, das und so, Electric Ride-Event haben wir ja gemacht, ne? Das war ganz wundervoll, obwohl wir noch nicht mal fahren, Electric Riden konnten bei dem Event.
Also
das hat mir ganz, ganz großen Spaß gemacht. Ja, auf jeden Fall.
Sowas in der Art kann ich mir auch gut vorstellen.
Ne?
Ich muss ja sagen, ich muss mich vielleicht an der Stelle auch nochmal offiziell bei allen entschuldigen, weil ich nicht im Café Fahrtwind war zum großen Kaffeekränzchen.
Ach so, ja. Hast du den Podcast schon mal gehört?
Nee, habe ich tatsächlich auch noch nicht gehört.
Ja, ich verstehe es. Ich würde ihn, glaube ich, nicht hören, an deiner Stelle. Du hattest ja schon großen Bock und dann war es ja alles zu viel für dich und so mit vielen Terminen und dies, das und so. Mhm. Wofür ich übrigens volles Verständnis habe und ich glaube alle anderen auch. Aber mir fällt das dann auch immer schwer. So. Also ich mag dann zum Beispiel, ich erinnere mich, also ich konnte öfter schon zu Events nicht hin, weil ich zu viele Termine hatte und sowas. Und ich finde es dann immer ein lachendes und weinendes Auge, wenn ich so die Storys sehe von den anderen.
Genau,
so,
das war's.
Die da sind.
Ich hab dann die Zähneputz-Story von dir und Walle gesehen und dachte mir, Menno, ich will hier nicht alleine.
Da wäre ich jetzt gern auch dabei.
Und
die Zähne putzen. Ja. Ja, ey, wir hatten eine gute Zeit auf jeden Fall. Es hat Spaß gemacht.
Nein,
das ist eine gute Zeit, Carina. Eine gute Zeit, die hatten auch wir in der letzten Stunde.
Ja, oh ja.
Wir haben jetzt so das Allerdringendste abgearbeitet, aber da ist noch ganz, ganz viel über. Ich freue mich auf die nächsten Wochen und ich bin der festen Überzeugung, wir kriegen das eine oder andere. Mich fragt ja keiner vor Mädchen hier auf jeden Fall bis Weihnachten noch hin.
Auf jeden Fall.
Dolle.
Ich freue mich drauf.
Vielleicht kriegen wir uns einen alten Rhythmus wieder ein bisschen hin. Keine Versprechen da draußen, ne? Aber wir versuchen es für euch natürlich auch. Und wir bringen euch mit Berghast natürlich wieder durch den Winter. Falls ihr immer noch nicht genug habt, dann hört doch mal bei Twinspark rein. Die haben eine neue Folge rausgebracht. Auf Englisch. Da war ich auch tief beeindruckt. Ich wusste gar nicht, dass du so gut Englisch sprechen kannst. Aber ihr habt ja schon mal was auf Englisch gemacht. Ja. Wirklich, wirklich nice. Da habt ihr, wart ihr beiden das oder du allein? Das weiß ich gerade gar nicht mehr.
Nee, wir waren zu zweit. Also Alex war auch,
zu zweit,
Alex,
ne?
Auch dabei, genau. Und wir haben
Wir
haben einen Designer oder den Designer von der Royal Enfield super.
Royal Enfield, genau. Genau, genau. Der spricht auch in Englisch, was man gut verstehen kann.
Ja, das stimmt.
Wenn man jetzt nicht so gut in Englisch ist, finde ich.
Das stimmt, okay. Und falls es euch jetzt schon friert auf die kalte Jahreszeit hinweg, schaut mal im Dirty Dogs Shop vorbei. Da gibt es nämlich super flauschige, wunderschöne Bärsmützen. Kann ich nur wärmstens empfehlen.
Danke für den Hinweis, ja. Sehr wichtig. Und übrigens habe ich auch, glaube ich, im Vorspann schon erwähnt, wir haben einen Kalender für 2024. Yeah. Da schaut doch auch mal rein. Einen Darker FM-Kalender mit wunderschönen Aufnahmen aus der Wüste.
Oh ja.
Leute, das war's. Mich fragt ja keiner. Ich glaube, Folge 39 war das. Und das Jubiläum, Folge 40, hören wir dann vielleicht in 2 Wochen. Mal schauen, wie es so läuft.
Ja.
Und Carini, wir talken jetzt noch kurz ein bisschen ohne Mikrofon. Und wir wünschen euch eine wunderschöne Restwoche. Bleibt schön sauber.
Lasst euch gut gehen. Ciao, ciao.
So viele Fragen und so viel zu sagen. So viel passiert, doch keinen interessiert. So viele Themen, so viel zu erwähnen, keine Zeit mich zu benehmen. Schreitet so gern zur Tat, gebt ihr so gern einen Rat. Solltet euch was schämen, aber mich fragt ja keiner.